Wir grüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde und wir freuen uns, dass Schwester Sonja aus Villingen gekommen ist. Herzlich willkommen, Schwester Sonja.
Ich bete. Herr, wir danken dir für das Geschenk, dass wir zusammenkommen können, um auf dich zu hören. Und darin segne uns jetzt bitte. Amen. Ein Pastor erzählt: Vor einigen Jahren schenkte mir meine Frau zum Geburtstag eine Fahrt mit dem Heißluftballon. Wir fuhren zu der Wiese, auf der der Ballon starten sollte. Wir stiegen ein mit einem anderen Pärchen in einen kleinen Korb. Wir stellten uns höflich vor und tauschten ein wenig Smalltalk aus. Und dann begann unser Pilot mit dem Aufstieg. Der Tag war gerade erst angebrochen, der Himmel war klar und wolkenlos. Wir konnten das ganze Tal unter uns sehen und bis zum Meer schauen. Es war wunderschön, majestätisch. Ich erlebte aber auch eine Emotion, die ich nicht erwartet hatte. Wollen Sie raten, was es war? Angst. Ich hatte immer angenommen, dass der Rand eines solchen Korbes brusthoch sein würde. Aber dieser hier, so kam mir es jedenfalls vor, reichte mir nur bis zu den Knien. Eine kleine Windböe und man fiel sicherlich über Bord. Und daher klammerte ich mich so wild und fest entschlossen am Rand fest, dass meine Knöchel weiß hervortraten. Ich sah zu meiner Frau hinüber, die nicht schwindelfrei ist, und das beruhigte mich ein wenig. Zumindest war eine Person an Bord, die noch angespannter war als ich. Das merkte ich nämlich daran, dass sie sich keinen Millimeter bewegte. Wir fuhren beispielsweise über einen Pferdehof hinweg. Meine Frau liebt Pferde über alles. Doch als ich sie auf den Hof hinwies, wandte sie nicht einmal den Kopf. Sie rollte nur die Augen zur Seite und meinte: Ja, toll. Und etwa zur gleichen Zeit beschloss ich, dass ich gern mehr über unseren Piloten wissen wollte. Schließlich vertrauten wir diesem Mann unser Leben an. Alles hing von seinem Charakter und seinen Fähigkeiten ab. Ich fragte ihn also, was er so mache und seit wann er den Ballon fahren würde. Tief in mir hoffte ich, dass er vielleicht vorher Neurochirurg oder Astronaut gewesen war, also irgendetwas mit viel Verantwortung. Aber ich wusste, dass wir ein Problem hatten, als ich seine Antwort hörte. Ja, er hatte eigentlich noch nie so richtig einen Job gehabt. Er surfte leidenschaftlich gern. Er hatte begonnen, Heißluftballon zu fahren, nachdem er einen Autounfall gehabt hatte. Den Führerschein hatte man ihn abgenommen. Ach, und übrigens, sagte er, wenn es beim Runterkommen etwas turbulent wird, keine Panik. Ich habe halt diesen Ballon noch nie gefahren und weiß noch nicht genau, wie er während des Abstiegs reagiert. Meine Frau sah mich an und flüsterte: Soll das heißen, dass wir 300 Meter über dem Erdboden schweben mit einem arbeitslosen Surfer, der keinen Führerschein besitzt und keine Ahnung hat, wie er dieses Ding herunterbringt? Die weibliche Hälfte des anderen Pärchens sagte die einzigen Worte, die die beiden auf diesem Flug überhaupt herausbrachten: Sie sind doch Pastor. Tun Sie was Religiöses. Na gut, ich konnte mir selbst einreden, das wird schon alles gut. Aber die Fahrt mit einer positiven Einstellung hinter sich zu bringen, würde das Ganze nicht wirklich verändern. Die große Frage lautete in diesem Moment: Kann ich dem Piloten vertrauen? Bei diesem Ereignis dachte ich daran, wenn wir uns entschließen, Jesus zu folgen, stellt sich für uns auch immer wieder diese Frage: Kann ich dem Piloten meines Lebens, diesem Herrn, vertrauen? Kann und will ich das? Ich möchte mit Ihnen einen Text aus Matthäus 14 anschauen, von dem ich schon lange nicht loskomme. Ich lese Matthäus 14 ab Vers 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen, auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen. Ich möchte an dieser Stelle innehalten. Das Ganze, was wir ja gut kennen als Bericht, möchte ich in diesem ersten Teil überschreiben mit Jesus und die Jünger. Wer eine Bibel hat und hineinschaute, kann sehen, vorausgeht dieses großartige Ereignis, dass Jesus 5000 Menschen mit ganz wenig Mitteln gespeist hat. Und aus dem Johannesevangelium wissen wir, man wollte ihn zum Brotkönig machen. Eine richtige Welle an Euphorie. Rückzug ist angesagt. Jesus zieht sich zurück zum Gebet. Er möchte ja tun, was sein Vater im Himmel sagt, nicht was Menschen von ihm erwarten. Und die Jünger müssen sich zurückziehen und Jesus schickt sie ins Boot aufs Wasser. Und ich stelle fest, indem die Jünger tun, was Jesus ihnen sagt, kommen sie in einen Sturm. Manchmal möchte man ja so denken: Wenn ich höre, was Gott sagt, und tue, was er sagt, dann müsste jetzt eigentlich die Tür aufgehen, müsste Segen kommen, Bestätigung. Und dann ist das so anders. Und die Bibel zeigt uns das so nüchtern, indem wir gehorsam sind, handeln und tun, was Jesus sagt, kann ein Sturm kommen. Hier ist es ein lebensbedrohlicher Sturm. Sie geraten in Not. Und was wir gerade so in Kürze gelesen haben, das sind mir 4 Begriffe aufgefallen. Ich möchte sie so im Präsens festhalten: kommen, gehen, sehen, schreien. Kommen. Ich lese Vers 25. Und in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Der Wind tobt stärker als heute, die Wellen gehen hoch, das Boot schwankt. Es ist große Gefahr für diese Jünger. Sie sind in Not. Und wenn wir hier lesen, Jesus kommt in dieser vierten Nachtwache zu ihnen, dann müssen wir davon ausgehen, dass sie recht lange sich in einer solch gefährlichen Situation befunden haben. Die vierte Nachtwache begann um 3 Uhr morgens. Aber Jesus kommt. Wenn sich seine Hilfe lange hinzieht, dann will das in uns oft diesen Zweifel auslösen, dass wir denken: Hat er mich vergessen? Ist er wirklich da? Kann ich mit ihm rechnen? Und dieser Bericht zeigt uns: Ja. Er begründet nicht, warum sie jetzt in diese Not geraten müssen, warum es diesen Sturm gibt. Und wir sehen, er kommt relativ spät, aber er kommt. Jesus kommt mitunter später als erwünscht und manchmal ganz anders als erwartet. Aber wir sehen, er kommt. Kommen, gehen. Ich gehe wieder zu Vers 25. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Das ist schon ein eigenartiger Bericht. Die sind mitten auf dem Meer und es ist überhaupt eigenartig, dass Jesus jetzt dabei ihnen ist und kommt als der Mensch gewordene Gottessohn. Und er kommt, indem er auf diesem stürmischen Wasser geht. Das geht doch gar nicht. Es wird so einfach und schlicht ausgedrückt und wir werden darüber ganz deutlich informiert. Da ist einer, der ist stärker als die Schöpfung. Da ist einer, der ist größer als das, was sich an Naturgewalt hier darstellt. Und das kann ja nur der sein, der Schöpfung gemacht hat. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir von Jesus: In ihm ist alles geschaffen. Und dann geht das, dass er auf den Wellen geht. Aber auch ein zweites merken wir, indem Jesus auf diesen Wellen geht, können die Jünger sehen, er ist größer als ihre Not, die sie so bedrängt. Das möchte ich mir merken. Jesus ist größer. Es gibt ja dieses alte Lied, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Das sagt und singt sich natürlich immer viel einfacher, aber ich möchte es mir merken. Jesus geht auf diesem stürmischen Wasser, er möchte nicht beeindrucken, er erwartet auch nicht Beifall. Er möchte ja seinen Jüngern etwas deutlich machen. Er kommt, er geht und jetzt sind wir bei diesem nächsten Begriff, sehen. Vers 26. Und als ihn die Jünger sahen, auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst. Immer wieder irritiert mich diese Beschreibung. Also, wenn jemand Jesus gekannt hat, dann doch die Jünger, die Tag um Tag jetzt schon mit ihm gemeinsam unterwegs waren. Die wussten, wie er aussah. Die ihn hätten erkennen können. Und sie sehen und erkennen ihn nicht. Das ist denkenswert. Das heißt also, ich kann Jesus kennen und ihn erleben und kann ihn verkennen. Was ist da passiert? Ich weiß es nicht, aber zwei Gedanken beschäftigen mich. Die eine ist diese: Diese Jünger haben ja auch schon einmal in Matthäus 8 einen Sturm mit Jesus erlebt. Da saß er mitten im Boot. Und als er dann bei ihnen war und wach war, da hat er den Sturm gestillt. Und das ist ja so, wenn man Erfahrungen macht, dann ist das nicht nur eine gute Erfahrung, man kann auch dazu neigen zu denken, so muss das immer sein. Auch in der nächsten Situation. Legen Sie in Ihren Gedanken fest, wie Jesus sich verhalten müsste. Und weil er anders kommt, ist das zunächst einmal ganz irritierend. Und ich wünsche mir, dass wir uns nicht ein festgelegtes Bild von Jesus machen, sodass wir ihn verkennen, wenn er kommt. Eine andere Möglichkeit: Wir wissen alle, da wo Menschen in einem Gebiet leben, wo man sehr mit Naturkatastrophen zu tun hat oder bedrohlicher Natur, sei es am Wasser oder sei es in den Bergen, gibt es auch ganz viel Aberglaube. Und das weiß man, dass die Fischer am See Genezareth auch abergläubische Gespenstergeschichten kannten. Vielleicht fällt ihnen sowas ein, dass es hier heißt, es ist ein Gespenst. Und so gesellt sich zu der äußeren Not, die sie erleben, dadurch, dass ihre Gedanken jetzt so durcheinander gebracht sind, auch noch die Angst vor einer dunklen Macht. Kommen, gehen, sehen, Jetzt kommt dieses vierte Wort: Schreien. Die Jünger erschraken und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Das ist sicher Aufschrei vor Angst, aber ja auch ein Hilfeschrei. Und damit tun sie jetzt genau das Richtige. Wir lesen im Psalm 107, Vers 28: Die zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten. So hat man das schon im Alten Testament erlebt. Wenn wir schreien, hört er. Nochmals belegt mit Psalm 34, 18: Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr. Wenn es also so ist, dass wir durcheinander geraten sind mit unseren Gedanken, mit unseren Deutungen, schreien, das machen uns die Jünger vor. Und es ist nicht umsonst. Denn wir lesen Vers 27, aber sogleich redete Jesus mit ihnen. Da musste ich auch wieder innehalten. Ich hätte jetzt als unvoreingenommener Leser erwartet, dass da steht, aber sogleich sprach Jesus: Schweig und verstumme, und der Sturm hört auf. Und jetzt ist Sturm und das Boot schwankt und die Jünger haben Angst und da ist diese Gestalt auf dem Wasser und es heißt, aber sogleich redete er mit ihnen. Es zeigt mir, dass es besonders wichtig ist, dass Gott uns anspricht, dass es ein Wort für mich gibt, in meinen Nöten. Wichtiger, als dass die Not sogleich gewendet wird. Er sagt: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Er gibt sich zu erkennen. Und was ist das für eine Hilfe, wenn wir verwirrt sind in einer Not und in Angst und dann ein Wort kommt von Gott, wo er sich zu erkennen gibt und deutlich macht: Ich bin da. Ich, der zu dem du gehörst. Jesaja 35, Vers 4: Saget den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt und wird euch helfen. Was für eine Macht hat Gottes Wort, sein Zuspruch. Ich möchte uns ermutigen. In der Not sind wir in Gefahr, die Bibel zur Seite zu legen, weil wir denken, Gott kümmert sich nicht drum. Aber gerade dann brauchen wir das Wort. Und ich möchte uns auch ermutigen, dass wir einander erzählen, was wir gerade mit Gott erleben und welches Wort uns beschäftigt, stärkt. Und wir können gar nicht ahnen, was das vielleicht für den anderen zur Hilfe sein kann. Also nicht im Sinne, der hat immer ein frommes Wort auf den Lippen, sondern dieses geteilte Erleben am Wort. Und manchmal bleibt es ganz verborgen, was für den anderen das bedeuten konnte. Und das haben wir vielleicht auch schon jeweils erlebt. Mitten im Sturm sagt Jesus: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und jetzt wird der Sturm noch immer nicht gestillt. Jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte dieses spannenden Berichtes. Ich lese ab Vers 28. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn. Ich möchte auch an dieser Stelle wieder innehalten. Und vielleicht haben Sie es gemerkt, unsere vier Stichworte kommen in der gleichen Reihenfolge noch einmal vor, ganz parallel zum ersten Ereignis. Da ging es um Jesus und die Jünger und jetzt geht es um Jesus und Petrus. Kommen. Das sagt doch Petrus tatsächlich. Also wenn du es bist, will ich zu dir kommen, aufs Wasser. Das sind Worte, die ich nicht wirklich begreife. Also allein wenn das Wasser ruhig ist, ist es nicht mein Element. Ich sehe aber auch bei diesem Bericht, das Verhältnis ist ja 1:11. Die anderen kommen auch nicht auf die Idee. Aber Petrus sagt das. Der will wirklich dieses sichere Boot verlassen. Meine ganze Anerkennung diesem Mann gegenüber. Denn dann glaubt er ja tatsächlich, an der Seite von Jesus kann ich tun, was er tut. Durch seine Macht kann in meinem Leben etwas geschehen, was sonst nicht möglich wäre. Und er handelt keineswegs so vorschnell, wie man ihm das immer unterstellt. Der springt nicht aus dem Boot. Er sagt, wenn du es sagst, wenn du es bist, dann komme ich. Und das hat er ja auch schon erlebt. Auf ein Wort von Jesus war ein Netz voll, das vorher immer leer war. Und Jesus sagt, komm. Und darauf lässt sich Petrus ein. Ich staune. Kommen, gehen. Allein wenn ich mir das vorstelle, der verlässt jetzt diesen schwankenden Kahn und geht auf diese stürmische See. Und er kann gehen, auf Jesus zu. Also vermutlich der einzige Mensch, der je so auf dem Wasser ging. Auf ein Wort von Jesus hin geht er und es geht. Und das ist ja eine echte Anfrage an uns. Was tue ich, wenn ich Entscheidungen treffe? Wähle ich immer die sichere, berechenbare Variante? Oder gibt es ein Wort von Jesus, das mich auch etwas tun heißt, wo ich gefragt bin, zu wagen, etwas auszurichten, in Angriff zu nehmen, was eben nicht berechenbar ist, wo die Summe nicht aufgeht, wo die Kraft nicht reicht, wo es nicht absehbar ist. Auf ein Wort von Jesus hin macht das Petrus und es geht. Ich möchte davon lernen. Kommen, gehen, sehen. Ich lese Vers 30. Als Petrus aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken. So, das gibt es also auch. Vorher haben die Jünger mit der falschen Brille Jesus gesehen. Jetzt schaut Petrus in die falsche Richtung, auf die drohenden Elemente und sinkt. Aber wir wissen alle, was für eine hypnotische Macht von Schwierigkeiten ausgeht. Ganz komisch, wie sie wirklich die Sinne bannen, die Gedanken belegen. Ich kann Petrus gut verstehen. Denn um ihn herum tobt's ja. Er schaut auf das, was bedrohlich ist, und singt. Und es wird deutlich, es gibt keinen geistlichen Trick, der befähigt, dass man auf dem Wasser geht, weil man so glaubt wie Petrus, weil man viel betet, sondern es wird deutlich, dass Petrus auf dem Wasser gehen konnte. Das hing einzig daran, dass er in dieser Ausrichtung und Verbindung zu Jesus diesen Schritt gewagt hat. Nur in dieser Verbindung setzen sich göttliche Kräfte frei, die sonst nicht da sind. Es gelingt Petrus in diesem Fall nicht und es gelingt uns ja leider auch so oft nicht. Petrus sinkt. Was sollen wir tun, wenn wir sinken? Das vierte Wort steht auch wieder da. Er begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir. Petrus schreit um Hilfe und spricht ihn nun auch ganz konkret an: Du, Herr, hilf mir. Ich musste daran denken, in so einer lebensgefährlichen Lage ist das natürlich naheliegend. Wenn wir so in unserem Leben und in geistlichen Fragen drohen zu sinken, ist das gar nicht immer so nahe. Das kriegt man ja nach außen hin nicht so mit. Ich kenne eine andere Bewegung, dass man in der Enttäuschung an Gott über diese Situation nicht um Hilfe schreit. Und ich weiß auch um dieses, dass man nach außen hin ein Bild aufrechterhalten möchte, dass man dasteht als der Vertrauende und der Mutige. Da darf man doch gar nicht zugeben, dass man sich hilflos vorkommt. Alles beides hilft nicht. Schreien hilft. Dieses Zugeständnis, ich schaff's nicht, ich brauche dich. Und nun steht auch wieder dieses Wörtlein da, das schon im ersten Teil zu lesen war. Vers 31, sogleich streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn. Auf dieses Schreien, auf dieses Eingeständnis reagiert Jesus. Er packt ihn und rettet ihn. Und nochmals wiederholt sich das gleiche Wunder. Petrus steht auf den tosenden Wellen mit Jesus. Petrus ist fast untergegangen. Jesus hat seine Hand gegriffen. Er ist jetzt auf dem stürmischen Wasser. Und wenn ich das lese, warte ich die ganze Zeit darauf, dass Jesus endlich den Sturm stillt. Und dann lese ich aber wieder Vers 31, Jesus streckte die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm. Jetzt redet er mit ihm. Worte, die wir brauchen. Er redet mit ihm. Und ich habe gedacht, ich wäre eigentlich zufriedener, wenn die Geschichte jetzt anders weiterginge. Also so menschlich gesehen. Und wenn ich an manche Gesprächsseminare denke, wie man vorgehen müsste, dann müsste jetzt Jesus als erstes etwas Positives sagen. Denn wenn man so ein bisschen gelobt wird, wird man ja empfänglicher für Kritik. Bisschen auf jeden Fall. Also ich stelle mir vor, dass Jesus jetzt sagen würde: Petrus, bin stolz auf dich. Auf ein Wort von mir bist du aufs Wasser gegangen. Wirklich gut. Ja, wie es dann weiterging, naja, du weißt selber. Aber jetzt trockne dich erstmal ab, schlaf mal drüber. Morgen treffen wir uns und reflektieren das Ereignis. Und dann sei getrost, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Und vergiss nie, du bist geliebt. Also so würden wir es gerne haben. Und ich muss schon sagen, es fällt mir nicht leicht, aber das steht halt anders da. Und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich habe mich schon manchmal um diese Worte gedrückt. Das ist so anders und ich merke, Jesus ist so anders. Und wirklich, wir sind ja in Gefahr, uns aus unserer menschlichen Sicht immer wieder ein Bild von Jesus zu machen. Er ist eben nicht der beste Freund, der beste Coach, sondern er ist der Herr, der Kyrios. Und als solcher spricht er ganz unbequem, ganz anders. Der mutet Petrus etwas zu. Und ich denke, der ist nass, der ist enttäuscht an sich und der Wind weht. Also ich schätze, der friert und wäre gerne endlich an Land. Und Jesus sagt: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und wenn das Jesus also sagt, der uns ja wirklich liebt, der seine Jünger ja wirklich vorwärts bringen will, dann hat das also Bedeutung. Und da möchte ich mich dem stellen. Du Kleingläubiger. Also wenn das in der Bibel steht, muss das ja auch was mit mir zu tun haben. Oligopiste in Griechisch. Kleingläubiger. Was ist eigentlich ein Kleinglaube? Heißt das, dass ich etwas immer ein bisschen glaube? Also ein bisschen glaube, dass Gott der Herr ist, ein bisschen glaube, dass er da ist. Und dann merken wir, das geht eigentlich gar nicht. Was ist Kleinglaube? Und wie gut, dass man das nicht selber ausdenken muss. Es ist ja gut, die Bibel zu befragen. Und Jesus gebraucht dieses Wort Kleingläubiger wiederholt im Matthäusevangelium, zum Beispiel Matthäus 6, Vers 30. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht, morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Ihr sollt nicht sorgen. Also hier fällt das Wort Kleinglaube in Verbindung mit der Sorge um einen Mangel an Kleidung. Matthäus 16, Vers 8, ihr Kleingläubigen, warum bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Es fehlt an Essen. Matthäus 8, die Sturmstellung, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Wir stellen fest, Kleinglaube ist also ein Glaube, der durch Mangelerfahrung oder Not erschüttert ist. Da ist plötzlich die Sache nicht mehr so sicher. Vertrauen gerät ins Wanken. Und dazu gehört diese Rückfrage: Warum hast du gezweifelt? Ich muss gar nicht lange nachdenken, um darauf zu antworten. Ja, ich glaube, dass Gott heilen und gesund machen kann, aber weiß ich's, ob er es in diesem erwünschten Fall tut? Ich glaube, dass Gott meine schwierige Situation wenden kann, aber weiß ich's, ob er es tut? Es gibt viele andere Fälle, da wird jemand nicht gesund, da bleibt eine Not als langjährige Last und das macht Angst. Das möchte man ja nicht. Man möchte ja, dass es anders ausgeht. Und wissen Sie, was mir dabei klar wird? Es ist genau der Fehler von Petrus. Der hat nämlich auch auf das geschaut, was bedrohlich aussieht. Mit diesem Zweifel weiß ich's, wie Gott macht, schaue ich auf die Möglichkeit, die mir Angst macht und die ich wegwünsche. Das Wort, das hier im griechischen Text verwendet wird für Zweifeln, kann man übersetzen mit seinen festen Standort verlieren. Und das ist jetzt also diese Gefahr. Mein Glaube gerät ins Schwanken. Ich verliere den festen Grund, auf dem ich stehen dürfte. Und das ist die Frage, vertraue ich dem Piloten? Vertraue ich dem, der das in der Hand hat? Und darum kann ich jetzt auch weiterlesen, denn Jesus hilft nun Petrus, dass er lernen könnte, nicht zu schwanken. Sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und ich habe im Ohr, was in Matthäus 8 am Ende der Sturmstillung steht. Da fragen nämlich die Jesus und sagen, fragen die Jünger und fragen: Wer ist der? Wind und Wellen sind ihm gehorsam. Jetzt, hier an dieser Stelle, sagen sie: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und das ist das Fundament, auf dem ich stehen darf. Dass ich weiß, mein Leben ist geborgen in Gott, der sich mir in Jesus zeigt. Und zwar geborgen in guten und in bösen Zeiten. Eben nicht abhängig vom jeweiligen Ausgang, den ich mir wünsche, sondern geborgen, weil ich zu dem gehöre, der diese Welt gemacht hat und alles. Dieses Vertrauen begegnet mir bei den drei Freunden im Alten Testament. Die sollen ja in diesen Feuerofen geworfen werden. Und sie sagen: Wenn unser Gott, den wir verehren, will, kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand kann er erretten, König. Aber wenn er es nicht tun will, sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Das beeindruckt mich, dass diese Männer, die Jesus noch nicht kannten, ihre Anbetung und ihr Vertrauen zu Gott nicht abhängig gemacht haben davon, dass sie aus dem glühenden Ofen gerettet werden, sondern wussten: Unser Leben liegt in der Hand Gottes, zu dem gehören wir. Keiner, kein anderer soll von mir Verehrung und Anbetung bekommen. Ein fester Stand. Ich darf wissen, Jesus ist Gottes Sohn, der Herr, der mich durch mein Leben bis zum Ziel führen kann, der seine Hand ausstreckt und mich ergreift und hält. Und der immer wieder mich anspricht in seinem Wort. Lothar Zinetti hat es so ausgedrückt: Wer Jesus für mich ist, einer, der für mich ist. Was ich von Jesus halte, dass er mich hält. Wir beten. Herr, wir danken dir für dieses Wunder, dass du dich in deinem Wort mitteilst, so dass wir dich besser kennenlernen können. Du weißt, dass wir auch mit unserem Kleinglauben auf der Strecke geblieben sind, dass Zweifel uns einholen konnten, dass wir dir wirklich immer wieder unterstellen, dass du es nicht gut meinst. Das vergib bitte. Und danke, dass wir wie Petrus lernen dürfen, mit dir als dem Herrn unseres Lebens zu rechnen, der vertrauenswürdig ist, danke, dass deine Hand uns hält. Der Herr segne uns und diese Welt mit seiner Güte. Er bewahre uns vor allem Bösen, vor Engstirnigkeit und Herzensverhärtung. Er trage durch uns sein Licht in diese Welt. So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.